Das ist diese depressive Negativspirale, in der man sich in selektiver Wahrnehmung befindet und man braucht es quasi. Also man braucht wieder irgendetwas Neues, was man anprangern kann und das leuchtet ja, glaube ich, auch dem psychologischen Laien ein, dass das an sich nichts ist, was zufrieden macht, sondern eher was aggressiv macht oder depressiv macht und einfach ungesund ist.
Sagt Esther Bockweit.
Cicero Gesellschaft, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.
Herzlich willkommen zum Cicero Podcast Gesellschaft. Heute haben wir eine ganz besondere Frau zu Gast. Esther Bockweit lebt in Recklinghausen in Nordrhein-Westfalen, ist Psychologin und arbeitet als selbstständige Gutachterin. Ihr im Februar erschienenes Buch Woke, Psychologie eines Kulturkampfs ist gerade in aller Munde und hat es sogar in die Spiegel-Bestsellerliste geschafft. Darin analysiert sie auf faszinierende Weise die Wokeness-Bewegung aus Sicht einer Psychologin. Heute möchte ich mit ihr eintauchen in genau diese psychologischen Mechanismen der Wokeness. Mein Name ist Clemens Traub und ich bin Volontär bei Cicero. Liebe Frau Bockweit, schönen guten Tag.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung und für die nette Vorstellung.
Frau Bockweit, ich habe im Vorfeld erfahren, als ich mich auf unseren Podcast vorbereitet habe, dass Sie als klinische und forensische Gutachterin arbeiten. Das fand ich ganz spannend. Können Sie uns erstmal erklären, was die Aufgaben in Ihrem Beruf sind?
Ja, das ist interessant. Das finden tatsächlich sehr viele Menschen erstmal spannend und wichtig und ist es ja auch. Also ich arbeite vor allen Dingen im Strafrecht als psychologische Sachverständige. Und da geht es zum einen um die Begutachtung von Glaubhaftigkeit bei Anschuldigungen von sexuellem Missbrauch, aber auch um Fragen von Schuldfähigkeit bei Straftätern.
Wann wussten Sie, dass das der berufliche Weg ist, den Sie einschlagen wollten?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe mich schon immer für diesen Bereich auch interessiert und habe mich dann irgendwann nochmal entschlossen, zusätzlich zu meinem Psychologiestudium nochmal ganz speziell forensische Psychologie zu studieren. Und mache das jetzt seit einigen Jahren und finde das einfach ein sehr spannendes Themenfeld. Und es ist auch gut, zur Wahrheitsfindung beitragen zu können. Es gibt mir ein gutes Gefühl und ja, ich mache es einfach gerne.
Wie kam es dann, das finde ich ganz spannend, dass Sie als psychologische Gutachter sich auseinandergesetzt haben mit der Psychologie der Wokeness? Und wie kam es dann später auch, dass Sie darüber sogar ein Buch geschrieben haben?
Also das Thema MeToo spielt ja so ein bisschen auch in den Bereich der Gutachterei herein. Und das MeToo-Thema ist zum Teil, wenn nicht zum großen Teil, ja auch eines der woken Bewegung. Das war aber nicht der einzige Punkt. Also ich beschäftige mich als Psychologin auch mit politischen und gesellschaftlichen Veränderungen. Das ist auch so ein Interessensgebiet von mir. Und irgendwann, weiß ich nicht, vor 2 Jahren ungefähr, 2,5 Jahren, ist mir aufgefallen, dass es da sowas überhaupt gibt wie Wokeness, also dass es da bestimmte Annahmen gibt. Und auch als das Thema mit dem Geschlecht immer weiter hochkochte sozusagen, bin ich irgendwann mal drauf gekommen, okay, da gibt es so eine gemeinsame Basis für viele dieser Themenbereiche. Und mich hat interessiert, was ist denn diese gemeinsame Basis? Was sind die Denkschemata und was sind auch die psychologischen Mechanismen dahinter, weil es mir zum Teil doch einfach dann irgendwann auch sehr ungesund schien, was da so für Annahmen im Raum stehen.
Ich habe auch gelesen, dass Sie schon eine Zusage eines Verlags hatten, der dann aber einen Rückzieher gemacht hat. Woran lag das? War diesem Verlag das Thema politisch nicht korrekt genug?
Das war nicht nur eine Zusage, das war, der Verlag kam auf mich explizit zu, nachdem ich einen Gastbeitrag in der Neuen Zürcher Zeitung über Wokeness geschrieben habe, kam dieser Verlag auf mich zu und wollte das gerne als Buchform machen. Und das Buch war auch schon geschrieben und Vertrag geschlossen und bevor das Buch überhaupt gelesen wurde, also das fertige Manuskript, so heißt es ja korrekt, wurde dann gesagt, nee, wir wollen es doch nicht veröffentlichen. Und für mich war die ganze Zeit in diesem monatelangen Prozess spürbar mit diesem Verlag, dass da eine gewisse Angst schon vorhanden ist, dass man da gegebenenfalls auch für die evangelische Kirche, das ist ein Verlag im Rahmen der evangelischen Kirche gewesen, da Schwierigkeiten kriegen könnte. Das war so mein Gefühl. dann war ich vor der Situation, dass das Buch fertig geschrieben war, aber jetzt nicht mehr veröffentlicht werden sollte. Und habe tatsächlich darum gekämpft, dann mehrere Monate in diesem Verlag sozusagen versucht, ohne Anwälte und mit Reden und Argumentieren und mit versucht, das zu klären. Aber im Endeffekt ging es nicht, sodass ich mich dann irgendwann gezwungen gesehen habe, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Und so hat sich dann über diesen Weg jetzt der neue Verlag gefunden. Und insgesamt kann man sagen, vor einem Jahr hätte das schon veröffentlicht werden sollen, nicht erst jetzt. Also ich beschäftige mich schon länger mit dem Thema und es gab eben jetzt diese Verzögerung durch diesen ganzen unnötigen Prozess. Und ja, und ich habe auch in der Nachfolge eben gemerkt, dass es da die Auswahl an Verlagen, die überhaupt bereit sind, sowas zu veröffentlichen, sehr, sehr, sehr gering noch ist.
Das ist ja auch sehr düster und zeigt auch, wie erfolgreich die Wokeness leider auch ist. Gerade auch im Canceling-Prozess. Dabei finde ich es eher analytisch sehr klug und eigentlich auch harmlos. Ja. Also ich persönlich kann das gar nicht verstehen. Dann beginnen wir doch erstmal, bevor wir über die Psychologie der Wokeness sprechen, mit einer allgemeinen Definition. Der Begriff der Wokeness ist ja heute in den Medien und in der Politik omnipräsent. Aber was bedeutet er eigentlich?
Genau, das ist immer die große Herausforderung, das kurz zu machen und in einem Satz zu machen. Wir haben ja einerseits, haben wir ja das Wort sogar im Duden. Deswegen ist es auch eine zutreffende Beschreibung und nicht, wie viele sagen, dass das Wort dürfte man irgendwie nicht nutzen, weil das eben ein neurechter Begriff oder so etwas sei. Im Duden steht ja, das bedeutet einfach nur im übermäßigen Maße, im hohen Maße wachsam sein gegenüber Diskriminierungen und insbesondere rassistische und sexistische Diskriminierungen, wobei noch andere neue dazugekommen sind in der Bewegung. Diese Definition, die weist schon darauf hin, dass dieses hohe Maße an Wachsamkeit schon gegebenenfalls ungesund sein könnte, aber letztlich ist diese Definition halt sehr kurz gegriffen und spiegelt eben nicht das wider, was sozusagen an Woken-Theorien so in Büchern steht und an Universitäten auch den Ursprung hat. Grob zusammengefasst ist es eben im Kern die Annahme, dass westliche Gesellschaften strukturell, das ist das wichtige Wort, von ihrer Struktur her rassistisch konstituiert sind, also aufgebaut sind, und dass sozusagen dass dieser strukturelle Rassismus über allem schwebt und auch alles bestimmt. Das ist sozusagen die einzige Realität, die es gibt, sind diese Diskriminierungen, und daraus leiten sich sogenannte Narrative der weißen privilegierten Mehrheitsgesellschaft ab, die nur darauf zielt, ihre Privilegien und ihren Machtstatus zu sichern.
Die Bewegung hat ja einen sehr akademischen Hintergrund. Also die Ideen und Konzepte der Wokeness waren ja zuerst sehr dominant an den Universitäten. Können Sie uns mal erklären, wie haben es dann eigentlich diese Leute, diese Akademiker, Professoren und auch Studenten geschafft, dieses Thema, das ja ganz lange auch keine Beachtung gefunden hat, so sehr in die breite Gesellschaft hervorzubringen und so eine Deutungshoheit auch mit diesem Thema zu erhalten?
Also ich denke, das ist ein bisschen spekulativ. Man kann sehen, dass eben, wie Sie schon sagen, der Ursprung ist im universitären Milieu und auch nicht nur über zwei Tage, sondern über viele Jahre wohl entstanden und hat sich auf immer mehr Studienbereiche ausgedehnt. Also ursprünglich ist es ja ein philosophisches Thema und dann gab es neue Studiengänge, Queer Studies, Gender Studies, Postcolonial Studies. Und ich denke, dass die Verbindung zwischen diesem universitären Milieu und dem ja relativ neuen oder neu entfachten Aktivismus sozusagen, die gewisse Macht oder die Power sozusagen hervorbringt, dadurch, dass sich dann diese Woken-Inhalte auch populärer wurden. Und dann ist der Schritt ja auch zu Medienhäusern auch nicht mehr so weit. Und ja, und medial wurde es halt vermehrt auch thematisiert und auch immer wieder sozusagen dargestellt. Und das sind ja schon mehrere Faktoren, die dafür sorgen, dass diese Denkrichtung da in diesem Sinne recht erfolgreich sich durchsetzen kann. Und natürlich dockt diese ganze Thematik erstmal bei den meisten Menschen positiv an, weil es auf den ersten Blick einen sehr, von der Oberfläche her einfach sehr gut aussieht und scheint. Und wer möchte schon nicht gegen Diskriminierung irgendwie sich engagieren oder zumindest dagegen sich aussprechen. Das sind mehrere Faktoren, die da einfach zusammenkommen, die diesen Erfolg in Anführungsstrichen ausmachen.
Dann steigen wir jetzt ein in die Psychologie der Wokeness, die Sie in Ihrem Buch, wie ich finde, sehr klug analysiert haben. Ich möchte beginnen mit einer Formulierung, über die ich gestolpert bin, die ich sehr spannend finde. Und zwar schreiben Sie, dass Wokeness eine Planwirtschaft der Gefühle sei. Was meinen Sie damit konkret? Planwirtschaft der Gefühle?
Ja, also zum einen, es geht in der Wokenbewegung sehr viel um das Gefühl. Also es geht darum, dass man sozusagen auch sagt, es gibt keine Objektivität in dem Sinne. Das einzige Objektive, was es gibt, sind die Diskriminierungen und alles andere sind eben Erzählungen. Und das Gefühl, die Emotion spielt eine zentrale Rolle, aber eben die Emotion von marginalisierten, von diskriminierten Gruppen steht im Fokus und auf dieser Basis folgen dann Regelungen der Sprachhygiene, der Kulturhygiene und so weiter, die, von denen man glaubt, dass sie das Gefühl derjenigen noch weiter schützen und sozusagen diejenigen vor sogenannten Mikroaggressionen, vor jeglicher Kränkung schützen müssen, dadurch, dass sozusagen die Sprache, aber auch Verhaltensweisen, Safe Spaces und so weiter immer weiter eingeengt wird. Und dadurch glaubt man eben, diese Minderheitsgruppen zu schützen. Und das Planwirtschaftliche daran ist in meinen Augen dieses sehr zwanghafte, überkorrekte Regelsystem, was da etabliert wird auf verschiedenen Ebenen. Und deswegen nenne ich das einfach ganz gerne mal so pauschal auch Planwirtschaft.
Sie schreiben ja auch, dass es innerhalb dieses Woken-Milieus, innerhalb dieses Woken-Aktivismus einen sehr stark ausgeprägten Woken-Korpsgeist gibt. Können Sie uns erklären, was genau diese gruppenpsychologischen Prozesse sind innerhalb dieser Kreise, die Wokeness propagieren, die Wokeness vorantreiben wollen?
Ja, also gruppenpsychologische Prozesse sind jetzt nicht spezifisch auf die Woke-Bewegung beschränkt, aber wir finden sie da halt eben auch. Und das sind recht banale Prozesse, die auch schon in der Sozialpsychologie sehr lange erforscht sind. Es geht im Prinzip darum, dass man die Eigengruppe, der man identitär gefühlt oder tatsächlich selber angehört, hochbewertet und die Fremdgruppe abwertet und als sehr verschieden wahrnimmt. Und die Betonung von Gruppen, von Identitätsgruppen ist ein zentrales Merkmal in der Wokeness. Und zusätzlich gibt es noch die Fremdgruppe der vermeintlich Reaktionären, die eben nicht woke sind, die nicht in dem Sinne erwacht sind und die sozusagen nicht begriffen haben, wie die Welt wirklich aufgebaut ist, nämlich strukturell rassistisch. Und diese Gruppenseparierung ist schon, kann man sehr stark dort fortfinden. Und umso mehr Menschen sich eben auf Gruppen konzentrieren und in einer Eigengruppe sich verbünden und sich mit der identifizieren, umso mehr entsteht dann halt auch die Neigung, die Fremdgruppe, die von außen, die nicht dazugehören, abzuwerten und zusätzlich den Effekt zu sehen, dass die sowieso alle homogen sind. Also dieser Homogenitätseffekt bedeutet, die anderen sind alle gleich, wir sind alle individuell, wir sind alle einzigartigen Individuen und im Endeffekt gibt es eben Gruppenpolarisationskämpfe, wo es dann eben zum Kampf kommen kann im Endeffekt und zu Aggressionen zwischen den Gruppen.
Glauben Sie, dass genau aufgrund dieser psychologischen Prozesse, gruppenpsychologischen Prozesse, die Sie gerade geschildert haben, Wokeness unter vielen jungen Menschen auch derart attraktiv ist, weil man dieses klare Feindbild hat, weil man sich einer Gruppe zugehörig fühlt, und dieses ganz starke Gefühl hat, Teil einer Gruppe zu sein? Glauben Sie, dass das letztlich auch ein Erfolgsrezept dieser Wokenbewegung ist?
Auch. Da gibt es viele Faktoren und das ist auf jeden Fall ein Faktor. Dazugehörigkeit zu Gruppen, das ist jetzt wie gesagt nichts Neues und das ist an sich auch erstmal nicht problematisch. Es kommt immer auf die Intensität an. Und dann bekommt man in dieser Gruppe natürlich eine, manche sagen ja sogar Religion dazu, manche sagen Ideologie, ich sag mal eine Weltanschauung dazu, die einfach runtergebrochen ist und die auch sehr eigentlich primitive Annahmen macht in dem Sinne und die auf Social Media von Aktivisten in einer, sag ich mal, popartigen, bunten Art und Weise vorgetragen werden, mit der man sich dann eben leicht identifizieren kann. Und sie können das mit jeder Glaubensrichtung machen. Und das kann dann dazu führen, dass man sich in Kombination mit dem narzisstischen Element, was auch eine große Rolle spielt, nämlich der gefühlten Selbstaufwertung, eben zu so einer besonderen Gruppe dazuzugehören, die ja für das Gute kämpft, die für das moralisch Gute kämpft, sozusagen dazuzugehören. Ja, das wären so ein paar wichtige Faktoren, die da eine Rolle spielen.
Können Sie uns nochmal erklären? Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch über Narzissmus in der Wokeness-Bewegung. Es gibt ein ganz spannendes Kapitel in Ihrem Buch, das heißt, willst du gelten, mach dich selten. Welche Rollen spielen denn die sozialen Netzwerke für diesen Woke-Narzissmus?
Das hatte ich ja auch gerade schon angedeutet. Also ich glaube, dass die eine sehr große Rolle spielen, weil natürlich dort sind Idole der Bewegung präsent und die man sich täglich anschauen kann. Und diese Idole profitieren natürlich auch davon, dass sie sozusagen auch ganze Karrieren auf dem woken Glauben sozusagen aufbauen können und sozusagen ihr narzisstisches Bedürfnis in dem Sinne beantworten können und ganz viel narzisstische Zufuhr von den Fans bekommen natürlich auch. Und wie gesagt, eben das zentrale Thema ist dabei, das scheinbar Unangreifbare für das Gute zu kämpfen. Also man macht sich damit quasi unangreifbar, weil niemand kann einem da auch etwas vorwerfen, auf den ersten Blick gesehen. Und das hat einfach einen narzisstischen Aufwertungsaspekt. Dazu kommen noch diese Opferrollen, die gelebt werden. Wir nennen das in der Psychologie negative Grandiosität, also sozusagen so ein umgekehrter Narzissmus, der aber auch die ganze Zeit um sich selber kreist und mit einer gewissen Anspruchshaltung einhergeht. Also ich habe immer die Anspruchshaltung von der Außenwelt und eine Vorwurfshaltung sozusagen, ich bin diskriminiert, ich bin das Opfer und ihr müsst jetzt. Das ist etwas, was als zentraler narzisstischer Mechanismus bekannt ist. Das wären jetzt so ein paar Stichworte, es gibt noch mehrere, auf welche Weisen sich Narzissmus da deutlich macht oder da eine Rolle spielt.
Reden wir auch über Aggression. Aggression hat auch einen großen Stellenwert in Ihrer psychologischen Analyse, in Ihrem Buch über die Wokeness. Sie schreiben sogar an einer Stelle, dass Aggression der Kern oder einer der bedeutenden Kerne der Woken-Bewegung sein. Welchen Einfluss hat Aggression bei diesem Kulturkampf?
Einen sehr, sehr hohen Einfluss, weil wenn man sich die zugrunde liegenden Wünsche und Annahmen nochmal anschaut in den Theorien, ist es so, dass man das jetzige System, das strukturell rassistische System überwinden will. Und da gibt es berühmte Vertreter der Wokeness aus den USA, zum Beispiel der Herr Kendi, der sagt, die Diskriminierungsverhältnisse müssen umgekehrt werden. Also die nicht diskriminierten Menschen, die Weißen oder weiß positionierten, man ist sich da nicht so ganz einig, müssen jetzt auch Diskriminierungserfahrungen machen. Und die Machtverhältnisse müssen radikal verändert werden. Ich finde, grundsätzlich haben wir das ja in linken Bewegungen oder in der linken Denkart immer schon gehabt, dass die Überwindung des Bestehenden und dafür braucht es einen Kampf. Und Kampf ist ja erstmal was Aggressives so. Und es ist immer die Vorstellung dahinter, dass die Welt und der Gesellschaft, in der wir leben, toxisch ist, negativ, schlecht und immer sozusagen nur durch aggressiven Kampf verändert werden kann. Und es ist nichts Konstruktives oder wenig Konstruktives, wenn es in so eine radikale Richtung geht, weil es nur um das Ausleben von Aggressionen geht und um die Veränderung, um der Veränderung willen, also Veränderung als Selbstzweck. Und ich finde, das sieht man auch in dieser Woken-Bewegung sehr deutlich, auch herzugehen und zu sagen, wir stülpen den Menschen unsere Regeln über. Das prominenteste Beispiel ist mit dem Gendern, wo es Zahlen dazu gibt, dass die Mehrheit der Menschen in Deutschland das nicht möchte. Trotzdem wollen wir es aber machen. Das hat etwas sehr Übergriffiges bis Aggressives, dass man sozusagen um jeden Preis das machen möchte.
Aggression wird ja in unserer Gesellschaft eigentlich als gemeinhin als etwas Negatives bewertet. Wie schafft es die Woke-Bewegung dann trotzdem, dass sie so erfolgreich ist, wenn sie gleichzeitig so aggressiv auftritt?
Das liegt zum einen, wie ich gerade sagte, an der grundlegenden Überzeugung, wenn sie davon ausgehen, dass sie in einer Welt leben, die zutiefst ungerecht ist, die zutiefst rassistisch ist und so weiter, dann haben sie eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Die eine ist, sie ergeben sich dem und sind ohnmächtig oder sie kämpfen aggressiv dagegen. Die tiefere Ursache liegt für Aggressionen, für Narzissmus und so weiter, den wir alle in uns tragen. Also es sind nicht per se pathologische Mechanismen, sondern es kommt immer auf das Ausmaß an. Und der Kern liegt ja im Individuum, also was man in sich trägt und welche biografischen Erfahrungen und so weiter man gemacht hat, kann man versuchen wir im Erwachsenenleben auf unterschiedliche Weise zu regulieren. Und eine Möglichkeit, eine zunehmend populäre Möglichkeit, ist natürlich auch eigene psychische Themen ins politische, ideologische zu verschieben, weil das ist sozusagen scheinbar die perfekte Möglichkeit, sich von den eigenen Themen fernzuhalten. Man kann das schön da alles reinprojizieren und im Kampf gegen das Schlechte sozusagen ausleben. Und das ist dann auch denjenigen oft nicht bewusst. Genau, also das ist sozusagen die Antwort auf die Frage. Aggressionsprobleme und so weiter stecken eigentlich im Individuum aufgrund von ja, biografischen Erfahrungen und so weiter.
Sie beschreiben ja gleichzeitig auch, dass Wokeness eine Kultur der Hypersensibilität ist. Und was genau meinen Sie damit, Kultur der Hypersensibilität?
Ja, das ist ja auch etwas, was schon populär und oft auch besprochen wurde, was ich vorhin auch schon angedeutet habe. Man versucht, die Marginalisierten, Diskriminierten vor jeglicher Kränkung, vor jeglicher Irritation sogar zu bewahren durch Triggerwarnungen, Safe Spaces, durch Sprachhygiene und. Durch immer sich weiter ausweitende Regeln und Einengungen dessen, was auch die anderen Menschen, wie sie sich verhalten sollen. Und es steht sozusagen immer das Menschenbild der Zerbrechlichkeit dahinter und das Bild, dass es eine umfassende Sicherheit braucht, eine überbordende Sicherheit sozusagen vor dem gefährlichen rassistischen System und den Weißen sozusagen auch. Wenn man das so leben würde und so lebt, kommt man in eine Vermeidungsspirale rein. Also wenn man immer mehr den Kontakt zur Realität und zu potenziellen Kränkungen vermeidet, also wenn man das konsequent umsetzen würde mit Safe Spaces und so weiter, man bestärkt sich zum einen in dieser Weltsicht, man engt sich selber weiter ein, weil man ja den Kontakt zu anderen mehr und mehr vermeidet und auch den Kontakt zur Realität. Und das führt letztlich dazu, dass man halt noch verletzlicher wird, als man ohnehin schon ist und noch mehr Rücksichtnahme von den anderen fordert, wenn man in so einer Vermeidungsspirale gefangen ist, die sozusagen immer mehr Kränkungen und Irritationen ausschalten soll.
Es gibt ja auch bei Fragen der Erziehung den Zeitgeist, dass man Säuglinge, dass man Kinder, dass man Jugendliche vor jeglichen Kränkungen schützen möchte. Aber ist das nicht für die Entwicklung eines jungen Menschen aus psychologischer Perspektive sehr ungesund, wenn man permanent als Eltern oder auch als Gesellschaft versucht, eine komplett schmerzfreie Umwelt für diese Kinder ermöglichen zu können?
Ja, das ist eine psychologische Annahme, dass natürlich geht es immer um das Ausmaß. Die Dosis macht das Gift. Natürlich muss man gerade junge Menschen, Kinder vor größeren sozusagen schmerzhaften Erfahrungen auch schützen. Also es geht vor allen Dingen auch um den Unterschied zwischen kurzfristig und langfristig. Also wir alle kennen ja Mobbing-Erfahrungen und wissen, wie ungesund sich das, wie toxisch sich da auf die Psyche auswirkt. Aber wir kennen in der Psychologie auch so den Begriff von optimalen Frustrationen, von gewissen Frustrationen, wo Kinder in der Entwicklung zunehmend sich mit dem Realitätsprinzip auch auseinandersetzen, um aus ihrem kindlichen Narzissmus sozusagen, wo alles im Paradies noch möglich ist, herauswachsen zu können und selber mehr und mehr dann, wenn sie erwachsen werden, auch Zumutungen ertragen können und erwachsene Verantwortungsübernahme machen können und eben nicht in diesem kindlichen, narzisstischen Modus bleiben, in dem man sozusagen ja die Erwartungshaltung hat, dass die Welt mir alles geben muss und mir nicht zumuten darf.
In den letzten Jahren gab es ja zum Beispiel auch die Bewegung Fridays for Future. Jetzt zuletzt war auch häufig in den Medien Extinction Rebellion und die letzte Generation. Das sind häufig Bewegungen, die in politischen Absolutheitsanspruch haben. Also die der Annahme sind, dass sie die einzige wahre Meinung vertreten und dass sie deswegen argumentativ allen anderen überlegen sind. Glauben Sie, dass solche Bewegungen zurzeit auch so stark sind, gerade aufgrund dieses Erziehungsstils, den ich vorhin angesprochen habe, der zurzeit sehr populär im Zeitgeist ist? Also, dass Eltern versuchen, jegliche Kränkung aus dem Leben ihrer Kinder rauszunehmen und dass heutzutage Frustrationserfahrung und die Erfahrung auch einfach mal sich hinten anstellen zu müssen, dass das so in vielen Familien gar nicht mehr vorkommt und gar nicht mehr gelebt wird?
Ja, man kann es vermuten, wenn Sie jetzt auch die Klimabewegung ansprechen, weil man dort ja auch, und das gilt in Teilen auch für die Woke-Bewegung, in großen Teilen die sogenannten privilegierten Menschen aus gut bürgerlichen, aus gut situierten Familien mit, ja, sag ich mal, wiederfindet, ne? Und man sich dann natürlich die Frage auch stellen kann, also inwieweit ist das jetzt auch repräsentativ? Es gibt da schon auch die Annahme und auch Untersuchungen dazu, dass da in solchen Milieus gewisse Erziehungsvorstellungen herrschen. Aber ob das jetzt wirklich so total einheitlich ist, ist natürlich die Frage, müsste man untersuchen. Vom Theoretischen würde ich schon sagen, das, was Sie halt gerade eben gesagt haben, diese Fixierung auf die Kinder und diese auch narzisstische Überhöhung von Kindern und dieses starke Aufpassen und darum letztlich das Kreisen um die Kinder in jeglicher Hinsicht schon zu erhöhten Narzissmus auch führt und der sich dann in solchen Ideologien und Weltanschauungen natürlich gut ausleben lässt. Also ich glaube schon, dass es da einen Zusammenhang gibt, ja.
Es gibt ja auch ganz spannende Studien, die zeigen, dass ältere Menschen im Vergleich zu jüngeren Menschen eine ausgeprägtere Empathiefähigkeit haben.
Ja, das ist auch ein spannender Punkt, müsste man sich halt auch mal genauer anschauen. Also das ist ja auch das, was ja propagiert wird, dass man sozusagen besonders empathisch wäre bei den jungen, woken Leuten. Das findet man so gar nicht. Also das ist auch schon wissenschaftlich untersucht worden. Das, was ich auch vorhin angesprochen habe, da gibt es jetzt auch neue Forschung dazu. Das ist keine wirkliche Empathie. Das wird nur sozusagen oftmals, zumindest bei den Protagonisten, die wir halt sehen, zur Schau gestellt sozusagen. Und wenn es dann darum geht, man zum Beispiel auch in Studien schaut, wer spendet denn tatsächlich Geld, so wenn man das experimentell so umsetzt, wer spendet, wer ist bereit, Geld für die Klimabewegung zu spenden, da zeigen sich dann auch Ergebnisse, dass diejenigen, die Angaben besonders empathisch oder sozial zu handeln, das eben nicht getan haben. Also man muss da ein großes Fragezeichen dran machen und die Theorie wäre einfach, dass vielmehr einfach eine narzisstische Generation ist, jetzt mal grob zusammengefasst, die auch so individualistisch drauf ist und so in ihrer Identitätsformung drauf ist, dass dieses wahre Zwischenmenschliche und auch die Fähigkeit, anderen Menschen wirklich auch zuzuhören und ihre Sichtweisen auch zu sehen und anzuerkennen, abhanden gekommen ist. Und das könnte im Vergleich zu dem, was Sie ansprechen, zu der älteren Generation eben passen, dass man sozusagen vielleicht in diesen Generationen eben noch nicht so aufgewachsen ist und da noch mehr echtes Mitgefühl sozusagen auch sozialisiert wurde.
Auch gibt es in der Wokeness etwas, was Sie in Ihrer psychologischen Fachterminologie Negativitätsverzerrung nennen. Es gibt unter Woken-Aktivisten sogar das Konzept der toxischen Positivität. Was meinen Woke-Aktivisten genau damit und was bedeutet diese Negativitätsverzerrung, in der sie in ihrem Buch schreiben?
Ja, also Negativverzerrung, damit meine ich eben die Welt negativ verzerrt wahrzunehmen. Also wenn man diese ganzen Annahmen mal auf den Prüfstand stellen würde, würde man die so nicht bestätigt bekommen. Und das ist ja auch der zentrale Punkt. Also das ist ja eine sehr ungesunde Erzählung, dass wir sozusagen in strukturell rassistischen Verhältnissen leben und dass dieser Rassismus permanent präsent sei im Alltag. Also es gibt ja die Stichworte Alltagsrassismus und, Mikroaggressionen und dass das sozusagen ständig präsent wäre. Das ist ja eine total negative Sicht auf die Welt, und eine verzerrte Sicht, weil sie halt eben nicht zustimmt. Also es ist empirisch auch nicht so, ne? Es gibt ja sogar Zahlen dazu, dass rassistische Einstellungen tendenziell eher abgenommen haben Und manche Zeitgenossen behaupten auch, wir leben in den tolerantesten Zeiten seit eh und je, was nicht ausschließt, dass es noch Diskriminierungen auch gibt und auch rassistische Diskriminierungen. Aber es ist ja etwas anderes, ob ich sage, es gibt das noch oder alles ist strukturell rassistisch. Und das ist eine Negativverzerrung und auch die Suche nach neuen Diskriminierungen, das ist diese depressive Negativspirale, in der man sich in selektiver Wahrnehmung befindet und man braucht es quasi. Also man braucht wieder irgendetwas Neues, was man anprangern kann und das leuchtet ja, glaube ich, auch dem psychologischen Laien ein, dass das an sich nichts ist, was zufrieden macht, sondern eher was aggressiv macht oder depressiv macht und einfach ungesund ist. Und toxische Positivität ist auch so ein Begriff. Man findet das zum Beispiel in dem Bereich psychischer Gesundheit. Da wird sozusagen, wenn man da versucht, Menschen zu ermutigen, dass sie auch ein Stück weit sozusagen Schöpfer ihres eigenen Schicksals sind, dann kann das schon als toxische Positivität umgedeutet werden. Man sieht ganz klar, der Fokus in dieser Bewegung ist auf dem Problematisieren, ist auf dem Negativen. Und zwar in einer Weise, wie es nicht die Realität widerspiegelt.
Aber sieht man nicht eigentlich auch genau an diesem Punkt, also in dieser Formulierung toxische Positivität, wie gefährlich, aber auch gleichzeitig, wie ungesund diese Woke-Bewegung ist? Weil eigentlich muss das ja für eine soziale Bewegung das Ziel sein, dass Menschen auf einer psychologischen Ebene glücklich werden. Dass Menschen gesund werden, dass Menschen sich psychologisch emanzipieren können. Und das sollte doch eigentlich das Ziel der Wokeness sein. Aber dabei versuchen sie ja eigentlich, Menschen unglücklich zu halten als Machtmittel und sie depressiv zu halten.
Das würden die natürlich vehement bestreiten. Der Begriff, den sie genannt haben, der Emanzipation, ist in linken und auch in Woken-Kreisen entsprechend zentral, also man würde dort sagen, wir wollen ja die Menschen emanzipieren und emanzipieren bedeutet dort eben aggressiver Kampf, bedeutet dort eben in dem Woken-Glauben, was ich schon gesagt habe, die Machtverhältnisse müssen radikal verändert werden durch Quoten und dadurch, dass im krassesten Fall auch die Weißen auch diskriminiert werden müssen. Wie gesagt, das schreiben prominente Leute in den USA aus dieser Denkrichtung und das ist sozusagen deren Lösung, deren vermeintliche Lösung der Emanzipation.
In Studien wird regelmäßig belegt, dass insbesondere junge Menschen sehr skeptisch auf die Zukunft schauen, also darauf, was junge Menschen von der Zukunft erwarten können. Glauben Sie, dass die Woke-Bewegung mit ihrer Negativverzerrung auf die Welt einen Anteil genau daran hat?
Ja, natürlich, auf jeden Fall einen großen Anteil. Die Woke-Bewegung ist ja gerade in der Z-Generation und bei den jungen Leuten so etabliert schon, muss man sagen. Ja, und diese ganzen Denkmuster, das ist eben genau das, was ich beschrieben habe. Also es führt zu dieser negativen Sicht auf die Welt, auf sich selbst eventuell auch und auf die Zukunft. Das ist so die depressive Triade in der Psychologie. Dieser Dreiklang auf jeden Fall, also ganz klar.
Erwarten Sie, dass es unter jungen Menschen in der Generation Z eine Gegenbewegung geben wird von Menschen, die sich sagen, wir haben keine Lust mehr auf diesen permanenten Fokus auf Diskriminierung, auf Unterdrückung und auf all diese Negativität und Aggression, die Woke-Bewegung verbreitet?
Ja, glaube ich im Endeffekt schon. Aus dem Grund, da ich glaube, dass auf ungesunde Bewegungen, die ein gewisses Ausmaß überschreiten, automatisch es so eine Gegendynamik geben wird und sich Menschen auch versuchen, irgendwann daraus zu befreien sozusagen. Und alles, was exzessiv gelebt wird, führt auch zu einer Gegenbewegung letztlich.
Frau Bockwald, herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch.
Ja, danke Ihnen auch.
Den Cicero Podcast Gesellschaft finden Sie auf allen bekannten Podcast-Plattformen und auf der Homepage cicero.de. Vielen Dank, liebe Hörer des Cicero Podcast Gesellschaft. Mein Name ist Clemens Traub.
Cicero Gesellschaft, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.